Hallo und herzlich willkommen bei Streamgestöber. Mein Name ist Jenny Jecke. Ich führe euch heute durch diesen Podcast über Shogun, aber ich sitze hier nicht alleine im großen, kleinen, schwarz angemalten Streamgestöber-Studio irgendwo in Berlin, sondern mir gegenüber sitzt Jan-Felix Wuttig, ebenfalls bei Movieplot angestellt. Hallo, Jan-Felix.
Hey Jenny, freut mich dabei zu sein.
Bist du ready für diesen großen Podcast über Shogun, die Serie bei Disney Plus, die meiner Meinung nach viel zu wenige Menschen schauen, obwohl ich vorher riesen Angst hatte, sie zu schauen?
Ich bin auf jeden Fall bereit. Ich hoffe, nach unserem Podcast werden die schieren Massen zu Disney Plus drängen und sich diese Serie anschauen.
Warum hatte ich Angst? Weil Shogun davon handelt, dass ein weißer Mensch in ein exotisches, fernes Land kommt. Und ich habe damals die Richard Chamberlain-Serie gesehen und dachte, Und als ich die Nachricht gehört habe, dass Shogun jetzt bei Disney Plus beziehungsweise in den USA bei FX wieder neu aufgelegt wird, dachte ich, wie machen sie denn das zeitgemäß und überhaupt nicht orientalistisch? Und die Überraschung war groß, als ich dann die Serie vor 2 Tagen angefangen habe in einer spontanen Entscheidung für diesen Podcast. Ich war begeistert. Ich glaube, Jan-Felix war begeistert.
Ich war auf jeden Fall begeistert. Also ich habe, quasi da, als sie gestartet ist, habe ich angefangen, die zu schauen. Und dann habe ich vor kurzem einfach nochmal, weil dann was dazwischen gekommen ist, nochmal mehrere Folgen auf einen Schlag nachgeholt. Aber egal, wie ich sie geschaut habe, ob einmal pro Woche oder durchgebinged am Wochenende, so, sie hat mich auf jeden Fall sehr gepackt. Ja.
Das hier wird also ein Shogun-Hype-Cast, nenne ich jetzt einfach mal. Wir werden euch rechtzeitig vor Spoilern warnen, falls wir Spoiler-Territorium betreten werden. Wir sind bereit. Viel Spaß damit. Jan-Felix, du hast ja gesagt, du hattest schon mal geschaut und dann nochmal schnell reingeschaut. Was hattest du denn vorher für Erwartungen an Shogun?
Also grundsätzlich hat mir unser lieber Kollege Max so ein bisschen was davon erzählt und ich habe einfach, also irgendwie so Japan und speziell historisches Japan und Samurai waren lange Zeit ein Thema für mich, haben mich immer fasziniert. Und das war, glaube ich, mein erster Anreiz, mir die Serie irgendwie anzuschauen. Ich hatte auch die alte Serie aus den 80ern noch so ein bisschen im Kopf. Ich glaube, ich habe die so ein bisschen durcheinander irgendwie immer mal wieder, wenn sie dann lief, auf Kabel 1 geschaut. Und deswegen hat mich das auch irgendwie interessiert. Und ja, ich habe mir so ein bisschen, glaube ich, auch erhofft, so das wird jetzt vielleicht Game of Thrones in Japan ohne Fantasy. Und das hat mich erstmal dazu getrieben, die Serie jetzt zu schauen. Und dann auch, glaube ich, relativ schnell begeistert, so, ne? Also ich wusste nicht so genau, was mich erwartet, ob das jetzt wirklich so, also wie du schon angesprochen hast, ne, ob irgendwie so meine Ängste bestätigt werden, dass das alles so westliches Ausgeschlachte von einer, also angeblich oder tatsächlich, wie auch immer, fernen Kultur ist. Ich fand's so super.
Bevor wir aber in das Japan des 17. Jahrhunderts reisen, habe ich noch ein paar Worte von unserem Sponsor für euch.
Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App, zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, sowie Magenta TV. Plus, denn das Plus ist bei Magenta immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien und Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV sehen könnt. Zum Beispiel die drei neuen Spin-offs von The Walking Dead, The City, Daryl Dixon und The One to Live, Fargo Staffel 5 oder Mr. Monk's Last Case. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
Ja, meine Ängste erklären es vielleicht dadurch, dass ich eine große Liebe zum asiatischen Kino habe, insbesondere zum chinesischen. Und wenn man zum Beispiel Filme schaut aus Amerika, die in Asien spielen, dann gibt es da häufig eben bestimmte Klischees, die da drin vorkommen. Es gibt bestimmte klischeehafte Frauenfiguren. Es ist häufig sehr aufgeladen mit orientalistischen Klischeebildern dieser edlen, fernen asiatischen Kulturen, die dann eben trotzdem von den meist weißen, meist männlichen Protagonisten irgendwie in die Moderne gehoben werden oder durch sie zumindest so erfahren werden, mit den exotischen Schönheiten in Anführungszeichen, alles was ich hier sage, ist in Anführungszeichen, die sie dabei in Anführungszeichen erobern. Und das war auch ehrlich gesagt meine Erinnerung an die Originalserie. Das war ja, also James Clavell ist ja ein großer Name, der hat ja die Romanvorlage geschrieben und er hat auch zum Beispiel Noble House geschrieben, was zu seiner Asien-Reihe gehört. Und das ist auch sowas mit Pierce Brosnan, der irgendwie nach Hongkong kommt und in die in die exotischen Intrigen irgendwo in Asien verwickelt wird. Und in der Originalserie von Shogun war das ja Richard Chamberlain, Star aus Die Dornenvögel, die Serie, die ich am meisten mit ihm assoziiere. Und ich glaube, er hat auch einen Quatermain gedreht, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Und da erinnere ich mich auch nur noch dran, dass es vor allem um die Liebesgeschichte ging.
Ja, also ich erinnere mich da auch nicht mehr so. Also ich glaube, es ging tatsächlich mehr um... Ja, also um die Romantik in der ersten Verfilmung. Aber ich kann mich da auch nicht mehr so richtig dran erinnern. Aber letzten Endes war genau das irgendwie meine Angst, so ein bisschen das so, ich weiß nicht, ob man jetzt, ob man da unbedingt Beispiele nennen muss, aber ich finde so, also viele Leute sind, glaube ich, der Meinung, dass zum Beispiel so Sachen wie Last Samurai oder sowas, die Kultur, die sie darstellen, im Grunde genommen nicht für voll nehmen. Die Kultur in einem mit der einen Hand glorifizieren und mit der anderen Hand so ein bisschen herabtätscheln, weil sie quasi sagen, okay, das ist irgendwie, davon können auch im Falle von Last Samurai irgendwie alkoholisierte Weltkriegsveteranen noch Bürgerkriegsveteranen noch irgendwas mitnehmen, aber letzten Endes ist es eine Kultur, die natürlich irgendwie komplett archaisch ist und die halt dem Untergang geweiht sein muss, so, und da kann man eigentlich nur nachweinen. Und das macht jetzt die Serie natürlich irgendwie ein bisschen anders. Ja.
Nun ist diese Originalserie, die 1980 rauskam, ja auch schon ein paar Jährchen wieder her. Als ich gehört habe, es gibt diese Shogun-Serie, habe ich wieder, wie gesagt, ein paar Ängste in mir aufkommen gesehen. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich so von den großen Historien-Serien in den letzten Jahren nicht so begeistert war. Ich bin zugegebenermaßen auch Geschichtsfan und habe immer das Gefühl, entweder ist es extrem spröde und langweilig oder du hast The Tudors, so in der Art. Also entweder ist es so eine extreme Soap oder es ist einfach ein sehr steriles Historiendrama, das versucht so diese Essenz von den Machtspielchen aus Game of Thrones irgendwie auf einen historischen Kontext zu übertragen. Und der Reiz bei Shogun ist aber nun natürlich auch das Setting. Das hebt es von diesen ganzen englischen Menschen haben Probleme und sind adelig Serien ab, die so in den letzten Jahrzehnten produziert wurden. Hinter der Serie stecken Rachel Condor und Justin Marks. Justin Marks ist auch schon ein erfahrener Showrunner. Er hat Counterpart gedreht, zwei Staffeln Sci-Fi-Agenten-Serie, die sehr gute Kritiken bekommen hat, streamt bei Magenta TV. Ganz vergessen habe ich noch die Musical-Adaption, die es von Shogun gibt. mit einem Song, der allerdings, glaube ich, nur eine Orchesterversion ist, namens Ninja Raid. Das ist vielleicht Thema für einen extra Podcast bei Streamgestöber.
Bitte.
Ich bin sehr enttäuscht, dass das nicht Eingang in die neue Serie gefunden hat oder zu den Extras bei Disney Plus, wo man jetzt Shogun streamen kann. Aber diese neue Serie, die hat ja einen ganz anderen Ansatz. Bevor wir da tiefer einsteigen, magst du mal erzählen, worum es in Shogun eigentlich geht, ganz vereinfacht gesagt. Ja. Ich möchte, du musst nicht alle japanischen Daimyos, die in der Serie vorkommen, mit Namen nennen und charakterisieren.
Genau, also es spielt im Japan des 17. Jahrhunderts, genauer gesagt eigentlich Punkt 1600. Und an den Ufern Japans landet ein englischer Lotse mit einem holländischen Schiff im Auftrag, ja, also mit dem Auftrag eigentlich die Portugiesen zu bekämpfen, die mit England im Streit stehen und Japan schon Jahrzehnte vorher quasi für sich in Anspruch genommen haben oder eigentlich die einzigen Europäer sind, die mit Japan irgendwie Handel treiben, auch einen Handelsposten in Japan oder auf einer der japanischen Inseln besitzen. Und er hat eben versucht, mit seinem Schiff da einen Zugang nach Japan zu finden. Und er landet da eben und das Land befindet sich eigentlich an so einem, an einem Wendepunkt, weil der Regent quasi vor einem Jahr gestorben ist und er hat mit seinem Tod 5 Nachfolgeverwalter quasi eingesetzt und diese Verwalter sind Lords, also sind, wie sagt man, Regionalherren oder Landvögte, könnte man sagen.
Landvögte ist auch ein Begriff, der, glaube ich, bei Streamgestöber noch nie vorgekommen ist.
Ab jetzt bitte Streamgestöber nur mit dem Begriff Landvögte. Genau, das sind quasi seine Nachfolger und er hat das getan, damit die sich nicht alle irgendwie gegenseitig an die Gurgel gehen und kein Bürgerkrieg ausbricht, sondern das Land quasi in diesem Status quo quasi weiter bestehen kann, ohne dass sich alle zerfleischen. So, und jetzt bricht aber quasi dieser unsichere Frieden ein bisschen und Toranaga, das ist eigentlich im Grunde genommen die Hauptfigur, die man hier hat, gespielt von Hiroyuki Sanada, wird so ein bisschen isoliert und soll angeblich den Frieden durch verschiedene Sachen gebrochen haben. Und es gibt einen Gegenspieler, nämlich Ishido, gespielt von Takehiro Hira, der ihm das vorwirft und quasi jetzt gehen diese beiden Leute gegeneinander los. So, und in dieses Klima fährt sozusagen der englische Pilot Anjin, wie er dann auf Japanisch immer genannt wird, was Pilot bedeutet oder eben Lotse auf Deutsch, mit seinem abgetakelten Schiff, das da einfach wirklich mit komplett abgehungerten Seeleuten an der Küste landet und er wird erstmal ins Gefängnis geworfen und dann muss entschieden werden, was mit ihm passiert und er wird dann quasi zum Spielball dieser Lokalregenten, die dann quasi sagen, okay, wir können den irgendwie für unsere Zwecke nutzen, ich kann den für meinen Machterhalt nutzen oder um quasi selbst dann der Alleinherrscher über Japan zu werden. Und damit kommen wir quasi zum Titel der Serie Shogun, der, was glaube ich, also historisch betrachtet, sowas wie der Oberbefehlshaber jeglicher Armeen und damit auch quasi
der militärische
Herrscher über Japan war. Genau.
In Abgrenzung zum Kaiser.
Genau.
Sozusagen, ja.
In so many words.
Ja, also das ist wirklich eine faszinierende Epoche, in der hier diese Handlung spielt, die auch auf historischen Begebenheiten basiert, ohne zu viel zu spoilern. Es gab wirklich einen William Adams, der als erster Engländer Japan erreicht hat, 1600, also James Clavell, der ja die Romanvorlage geschrieben hat, der zeichnet sich eben durch so eine sehr, sehr intensive Recherche aus, hat aber auch bewusst die Namen verändert. Aber wenn ihr zum Beispiel auf den englischen Wikipedia-Eintrag von Shogun geht, dann könnt ihr für jede einzelne der großen Figuren dieser Serie historische Pendants finden, die da verlinkt sind. Also das ist schon einer der großen Reize, die die Serie auch für mich ausübt, weil das eben auch so eine Wendezeit der Geschichte ist. Vor der Begründung des Tokugawa-Shogunats, das ja dann bis ins 19. Jahrhundert hinein reichte, bis Japan sich, also bis sie der Shogun oder der Shogunat gestürzt wurde, der Kaiser wieder ein bisschen mehr Einfluss bekommen hat und Japan sich dem Westen vereinfacht geöffnet hat und die Meiji-Ära eröffnet wurde. So, genau. Soweit hat meine Wikipedia-Recherche dann auch gereicht. Was ist denn der John Blackthorne? Beziehungsweise Anjin, einer.
Na, also er ist jemand, der im Grunde genommen, also er wird erst für einen Piraten gehalten, aufgrund der Tatsache, dass sein Schiff einfach bis an die Zähne bewaffnet ist mit Kanonen und Musketen. Und er ist relativ forsch, also er lässt sich nicht viel sagen, er ist ziemlich wild drauf und er ist auch, könnte man sagen, auf Blut aus, weil er eben diese Mission hatte, die Portugiesen zu besiegen oder von Japan zu betreiben und auch vertreiben und auf dem ganzen Weg nach Japan im Prinzip jede spanische oder portugiesische Basis, die er irgendwie findet, dem Erdboden gleich zu machen. Ne? Also er ist irgendwo auch ein Krieger und er hasst seine Feinde auch, zumindest bis zu einem gewissen Punkt in der Serie.
Und Katholiken vor allem.
Ja, er hasst Katholiken. Also das macht die Serie sehr deutlich, dass es da eine sehr tiefgreifende Spaltung zwischen Protestanten und Katholiken immer noch gibt oder das eine sehr, sehr weitreichende Rolle spielt in der Welt, in der Shogun spielt. Und er hat natürlich keine Ahnung von Japan, weil außer den Portugiesen einfach niemand, also keine westliche Nation an diesen Ufern gelandet ist, in den letzten Jahren zumindest. Und er kennt sich natürlich mit den Gebräuchen da überhaupt nicht aus. Das heißt, er eckt komplett an, er spricht die Sprache nicht, er tritt allen auf die Füße und die Japaner sind natürlich auch, also die sind auch nicht gastfreundlich ihm gegenüber, sondern für die ist es einfach ein ungesitteter Barbar. Und er tut eigentlich auch am Anfang alles, um dieses Klischeebild zu erfüllen. Also Cosmo Jarvis spielt ihn auch wie einen kompletten Rüpel. Also irgendwann musste ich in der Serie wirklich lachen, weil es war ein komplett willkürlicher Schnitt irgendwann auf irgendeine Szene. Es war auch keine große Szene und Cosmo Jarvis stolpert irgendwo die Treppe hoch. Und das war für mich irgendwie so der Eingang zu jeder Szene in Shogun, weil Cosmo Jarvis einfach ist so ein, er ist sehr groß, auch ziemlich muskulös und er geht die Rolle quasi auch an. Er spielt ihn einfach wie einen großen Bären sozusagen, ne? Also er ist irgendwie ungeschickt, nicht nur in gesellschaftlichen Formen, sondern auch irgendwie körperlich so ein bisschen einfach ein Tölpel sozusagen. Aber gleichzeitig sehr, sehr selbstbewusst, sehr dickköpfig, lässt sich nicht viel sagen und will auch sofort, also er auch manipulativ bis zu einem gewissen Punkt. Und versucht die Japaner irgendwie für sich einzunehmen. Ja, also er will sie dann für seine Sache einspannen und sagen, ja, ich kann euch doch helfen, irgendwie hier Portugiesen kaputt zu machen. So. Was natürlich nicht funktioniert, weil, wie sich herausstellt, die japanischen Regenten ein extrem ausgeprägtes Ränkespiel spielen, das sehr viel feiner ist, als zu erkennen, es John Blackthorns Verstand erlaubt, würde ich mal behaupten.
Das ist wirklich eine schöne Beschreibung von dem John Blackthorne beziehungsweise Anjin. Ich erinnere mich immer gerne an die Szene, wo er irgendwie versucht, eine Tür aufzumachen und mit seinem Arm durch diese Papierschiebetüren einfach durchbricht oder die diversen Kommentare über seinen Geruch und die Badegewohnheiten von Europäern, die den von Japanern ja um Lichtjahre zurück sind, fürchte ich. Und ihm gegenüber hat man eben so clevere Spieler und Spielerinnen des Game of Thrones, wenn man so will, ich muss sagen, ich habe mich ja da durchgewuselt in den letzten Tagen, weil ich durch eigentlich diesen Podcast nur mache, weil ich wegen einem Krankheitsfall eingesprungen bin und habe gedacht, Shogun, das wollte ich ja die ganze Zeit mal gucken, machst du halt mal schnell so vorm Wochenende, hast ja einen freien Tag, was könntest du sonst tun mit deiner Freizeit? Und dann habe ich es geschaut und ich habe das wirklich gebinged am Freitag und am Samstag vor dieser Podcast-Aufnahme. Heute ist Montag, ihr könnt euch vorstellen, wie mein Zeitfenster aussah. Und ich fand es am Anfang wirklich ein bisschen schwierig, da durchzuschauen, durch diese ganzen Machtgefälle, die es da gibt, die Machtpole, den Toranaga, den du ja schon erwähnt hast, aber auch die Lady Mariko, die dann so eine wichtige Rolle als Anjins Übersetzerin spielt, und dann aber vor allem so die ganzen Regenten, der mit Lepra, wer ist Christ, wer ist nicht Christ, und dann habe ich alles so geschaut und hatte irgendwie so diesen riesen Infodump-Shogun innerhalb von wenigen Tagen, und dann halt morgen habe ich so gedacht, okay, heute musst du einen Podcast machen. Wie kannst du das eigentlich in deinem Kopf zurechtordnen? Und ich habe das gemacht, was ich immer mache, wenn mein Kopf zu voll ist. Ich bin auf Arbeit gejoggt, meine 4 bis 5 Kilometer, klingt nicht sehr viel, hat sich aber nach viel angefühlt, weil ich das noch nicht so lange mache, aber es ist sehr gut. Und dann kam ich auf Arbeit und war erstmal total ausgepowert und dachte, okay, jetzt muss ich einen Podcast machen. Ich habe viel über Shogun nachgedacht, während ich gelaufen bin durch den wahlweise beschmutzten Reste des Wochenendes in Kreuzberg. aber ich habe mich dann aufgeputscht und das verdanke ich Holy. Ich habe nämlich einen Holy Hydration Drink mit dem Geschmack White Peach getrunken. Und hast du schon mal Holy getrunken?
Ja, tatsächlich. Ich habe auch zwei der Sorten so ein bisschen probiert. Was mir eigentlich am besten so geschmeckt hat, war Cherry Cheetah.
Das
klingt verboten. Verboten gut, würde ich sagen. das ist quasi aus der Sparte Energy. Das ist also ein Energy Drink. Und ich glaube, was das angeht, so, weil ich so ein bisschen die Angst hatte, okay, das wird irgendwie komplett pervers, dann suche ich mir lieber einen Fruchtgeschmack aus, der mir richtig gut schmeckt, also Kirsche. Und es hat mich enttäuscht. Und es ist tatsächlich nicht so, der Geschmack hat mich nicht komplett so umgeblasen, wie bei anderen Energy Drinks einfach der Fall ist. Ne? Also ich mag das nicht ganz so übertrieben und exzessiv, diesen Geschmack, und ich fand, das hatte einfach eine tolle Mischung und es war schön kirschig und das hat mir gefallen. Ja
mein Hydration Drink war sehr peachig. Ich bin kein Energy Drink Mensch, muss ich sagen, deswegen habe ich gleich zu Hydration gegriffen, aber der große Vorteil von Holy ist eben, dass sie bei ihren Drinks, die du quasi in Pulverform kaufen kannst, dass sie auf solche künstlichen Zusatzstoffe verzichten. Es verzichtet sehr stark auf Zucker. Und das ist eben das, wenn ich zum Beispiel hier ins Büro komme, warum trinke ich nicht einfach irgendeins von den anderen wunderschönen Getränken, die wir hier haben? Ja, da ist überall übelst viel Zucker drin. Mhm. Und dann denke ich immer, ja, das ist dann auch kontraproduktiv. Warum joggst du überhaupt, wenn du dann sowieso irgendwie eine Zuckerbombe mit Farbstoffen und was weiß ich noch trinkst? Und Holy hat eben den Vorteil, dass dabei auf sowas verzichtet wird. Kein Zucker, kein Taurin, es wird auf natürliche Aromen gesetzt. Und was mir persönlich als sehr gefällt, ist, dass der Geschmack eher fruchtig ist und nicht so Bonbon-mäßig, wirkt nicht wie 3 Tage in Wasser aufgelöste Haribos, wie das eben bei anderen Energy Drinks häufig der Fall ist. Und es ist eben auch preismäßig sehr, sehr praktisch, weil man eben diese man holt sich halt, im Durchschnitt bezahlt man, glaube ich, 80 Cent pro 500 Milliliter oder so, weil man eben nicht solche Büchsen die ganze Zeit mit dem Getränk an sich kauft, sondern eben so kleine Packungen, wo ganz, ganz viel rausgeholt werden kann, sozusagen. Es gibt 3 verschiedene Arten von Holy Drinks. Es gibt Energy, wie gesagt, da habe ich meine Lieblingssorte, die ich mal probiert habe, gefunden. Und zwar war das, glaube ich, eine, die gibt's aktuell nicht. Das war die Woodruff Wolf. Das ist die nach Waldmeister schmeckt.
Habe ich schon gefragt, ja.
Und dann gibt's Iced Tea und Hydration. Wie gesagt, da Hydration hat mir persönlich bisher am besten gefallen. Die schmeckt nach White Peach. Hast du noch eine Lieblingssorte?
Ich habe tatsächlich Eistee mal ausprobiert und da gibt's Blackberry X Black Tea, also Blackberry and Black Tea.
Sagt wie Godzilla X Kong.
Genau. Sagt mir die TikTok-Generation, dass das jetzt was. Nein. Und Brombeere und schwarzer Tee, da würden vielleicht manche Leute sagen, das kann gar nicht funktionieren, aber tatsächlich, wie Holy zeigt, geht das tatsächlich sehr gut. Und es macht eben, also ich bin normalerweise einfach der komplette Kaffeetrinker, aber da habe ich mich jetzt mal so ein bisschen auf eine Alternative eingestellt und das hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Also das ist nicht nur geschmacklich top, sondern bereitet mich auf die Arbeit vor, auf eine gute und gesunde Art und Weise.
Falls ihr jetzt neugierig seid auf Holy und das gerne mal testen wollt, dann haben wir hier bei Streamgestöber einen coolen Code, den ihr euch gleich notieren könnt. Der heißt nämlich Streamgestöber5 für 5 Euro Rabatt auf die erste Bestellung. Ich wiederhole nochmal, Streamgestöber, also wie Ö, nur mit OE groß geschrieben, 5 am Ende, wie für 5 Euro Rabatt auf die erste Bestellung. Da könnt ihr nämlich euch so ein Starter-Pack holen. Ihr spart dabei 30 Euro und bezahlt am Ende nur 49,99 €. Und zwar kriegt ihr dafür richtig, richtig viel. Ich glaube, da könnt ihr euch wochenlang mit versorgen. Ihr kriegt da einmal Holy Energy als 14er Probierbox. 14er, sage ich nochmal. Das sind nochmal 14 mal ein halber Liter im Grunde. Und je nachdem, wie ihr dosiert, wenn ihr es ein bisschen schwächer haben wollt, könnt ihr da noch viel mehr rausholen. Einmal Holy Iced Tea 14er Probierbox und einmal die Holy Hydration 15er Probierbox. Wenn ihr so gerne joggt wie ich, dann würde ich das speziell empfehlen. Und dazu kriegt ihr dann noch den Shaker, wo ihr das richtig shaken könnt, damit sich das da im Wasser auflöst. Und den Link dazu findet ihr auch in unseren Shownotes. Wie gesagt, Streamgestöber5 ist der Code und dann spart ihr und könnt mal bei Holy reinschmecken. Und wenn ich hier jetzt nur noch Stuss rede in diesem Podcast, dann wisst ihr auch, wer schuld ist, weil ich habe mich hier aufgeputscht mit Holy. Du hattest ja schon wunderbar den John Blackthorne umschrieben. Ihm gegenüber steht der Lord Yoshi Toranaga, gespielt von Hiroyuki Sanada. Den kennt ihr vielleicht aus John Wick 4. Da hatte er zuletzt eine große Rolle, aber auch sowas wie dem Original Ring-Horror-Klassiker und dazwischen, ich glaube auch Last Samurai hat er, glaube ich, auch mitgespielt. Also er ist so einer der bekanntesten, also eins der bekanntesten japanischen Gesichter, das man so immer mal wieder in den letzten Jahren Hollywood-Film gesehen hat. Ich glaube, hat er nicht sogar in Mortal Kombat mitgespielt? Oder verwechsel ich das?
Ich glaube, das war...
Also Tadanobu Asano hat auf jeden Fall einen Mortal Kombat Fall da dabei.
Ich krieg's auch nicht mehr zusammen. Aber also er ist auf jeden Fall bei vielen, er ist ja auch bei 47 Ronin oder
genau,
sowas dabei.
Genau, vielleicht verwechsel ich das. Ja. Ja. 47 Ronin, wer erinnert sich nicht gern an diesen Klassiker des Keanu Reeves Kinos? Das ist sozusagen die eigentliche Hauptfigur, aber wir haben ja eigentlich ein Trio, ne? Weil es gibt den John Blackthorne, es gibt den Toranaga, der ein sehr würdevoller, aber auch gewitzter Herrscher ist, der immer wieder sagt, er möchte nicht Shogun werden und gleichzeitig denkt man, du lügst doch.
Ja.
Aber der eben sich da durch diese konfliktreiche Welt zwischen den verschiedenen Daimyos da bewegt und auch hin und wieder sehr schwere Verluste im Verlauf der Serie durchlaufen muss. Aber ich finde, die beeindruckendste Figur, mit der ich wirklich gar nicht gerechnet habe, ist die Toda Mariko. Was ist das für eine?
Das ist, und das war, glaube ich, meine größte Schwierigkeit in Shogun, die Verwandtschaftsverhältnisse irgendwie zusammenkriegen. Aber jedenfalls ist Mariko eine Frau im Gefolge von Toranaga und sie dient in erster Linie als Übersetzerin für John Blackthorne. Das heißt...
Sie sprechen Portugiesisch, ne? Das muss man noch dazu
genau,
sagen. Sie sprechen eigentlich nie Englisch, obwohl sie nur Englisch sprechen.
Genau, aber natürlich in der Originalversion ist es dann quasi Englisch, aber häufig ohne, dass man so wirklich nochmal darauf hingewiesen wird, dass es Portugiesisch ist. Aber im Prinzip jedes Mal, wenn eine nicht-japanische Sprache in der Originalversion von Shogun vorkommt, ist es Portugiesisch. Also ist es in der Theorie Portugiesisch, soll es Portugiesisch sein. Und sie hat Portugiesisch gelernt und ist zum christlichen Glauben konvertiert durch den Einfluss der Kirche in Japan, also quasi mit den Portugiesen ist auch die katholische Kirche nach Japan gekommen. Und es gibt insbesondere einen Pfarrer, der hier sehr nahe steht, Pfarrer Martin, gespielt von Tommy Basto.
Sehr portugiesischer Name.
Ja. der ihr quasi Portugiesisch beigebracht hat und die christliche Lehre näher gebracht hat. Und wie sich tatsächlich irgendwann herausstellt, ich will da nicht zu viel spoilern, aber kommt Mariko aus einer Familie, die entsetzliches Leid mitgemacht hat und wo sie quasi auch noch, also offene Rechnungen begleichen will, sagen wir mal. Sie ist verheiratet mit einem Krieger aus dem Gefolge von Toranaga namens Buntaro, der also nach Samurai-Kriterien ein großer Krieger ist, aber er ist sehr brutal. Und das nicht nur gegen seine Feinde. Und sie leidet unter dieser Ehe. Und ja, vielleicht kann man sagen, sie und John Blackthorne nähern sich einander an. Am Anfang ist das, glaube ich, also ist er wahrscheinlich schon von ihr eingenommen. Sie ist eher, vielleicht eher von ihm abgestoßen, weil er ist halt ein sittenloser Strolch in dreckigen Klamotten, der stinkt und ich weiß, wie man einen Fasan zubereitet.
Ach, und der Fasan.
Darauf können sich auf jeden Fall alle Leute freuen, die Serie bisher noch nicht gesehen haben. Wobei das auch eine Serie ist, die mit diversen Emotionen spielt, die nicht alle lustig sind. Aber egal, da entwickelt sich eben eine Beziehung zwischen den beiden. Sie ist eine Figur, ich weiß nicht, würdest du sie, ja, also ich würde sie als Hauptfigur bezeichnen, so. Also sie ist, weil man vielleicht irgendwie denkt, okay, sie ist Übersetzerin, sie ist nicht nur irgendwie quasi so dabei in den großen Szenen, sondern sie ist ein großer Teil der Art und Weise, wie John Blackthorne dieses Japan erlebt und insbesondere die Riten erlebt und die quasi die Ränkespiele dann mitbekommt. Aber insbesondere ist sie auch eine Person mit ihrer ganz eigenen Agenda und ihrer eigenen Weltsicht, die eigentlich neben John Blackthorne und Toranaga sehr gut stehen kann als dritte Hauptfigur, würde ich sagen.
Ja, weil Blackthorne und Toranaga sind ja auch so oder verkörpern ja auch bestimmte Männerbilder in der Zeit. Also du hast ja schon gesagt, wir können es nur noch mal wiederholen. Blackthorne ist ein Tölpel. es gibt immer wieder diese Momente, wo auch über die Kulturen hinweg Konflikte irgendwie mit dem Schwert versucht oder es wird versucht, mit Konflikte mit dem Schwert zu lösen. Es geht immer in dieser ganzen Serie auch um Kriegsführen, um Schlachten, selbst wenn sie noch nicht stattfinden. Es werden es geht um die Art und Weise, wie Männer, die in dieser Kultur, aber auch in der Kultur, aus der Blackthorne kommt, eben ihre Macht erhalten und durchsetzen. Und Mariko eröffnet im Grunde das Fenster zu einer parallelen Welt, die existiert. Also sie, wie du ja sagst, sie eröffnet den Blick auch auf die japanische Kultur und ist auch viel erklärend. Einfach in einer erklärenden Funktion in diese Serie integriert, aber die noch spannendere Kultur, die sie uns eröffnet, ist die Frage, wie die Frauen in dieser Welt überleben und wie sie nicht nur überleben, sondern wie sie sich Machträume schaffen und diese durchsetzen. Und das erkennt man eben sehr schön anhand von Mariko, insbesondere natürlich dann später in der Serie, aber auch anhand der früheren Freundin zum Beispiel von Mariko, die dann zur Gemahlin des Taiko, also des verstorbenen Herrschers, geworden ist. Und die man irgendwie in so Flashbacks sehen sieht, wie sie einfach eine ganz normale junge Frau ist. Und dann sieht man sie in der Gegenwart und sie ist, ich weiß nicht, ich habe selten so eine Janusgesichtige Person gesehen, die innerhalb von 30 Sekunden komplett ihr Äußeres verwandelt. Einmal sieht sie aus wie eine undurchschaubare Maske und dann wieder wie ein tief berührter Mensch. Mhm. So von einer Szene auf die andere, einmal absolut manipulativ, dann wieder extrem empathisch.
Ja.
Also, und da lernen wir mehrere Frauenfiguren kennen, zum Beispiel auch die Ehefrau, die John bekommt, deren Schicksal wir gleich am Anfang kennenlernen, wo wir viel über das rigide System von Ehrenkodizes an diesen Höfen da kennenlernen. Also selten so viel Seppuku in einer Serie gesehen. Ja. Also so diese rituellen Selbstmorde, aber auch so die Auslöschung von Blutlinien wegen Dingen, die wahrscheinlich am englischen Hof nicht mal zu einem Wimpernzucken geführt hätten. Und das wird immer kontrastiert, sozusagen, was machen die Männer am Hof, was hat es für Konsequenzen auf die Frauen, wie schaffen sich Frauen ihren Raum, um darauf zu reagieren oder um ihre Machtbasis zu schaffen, auch über Generationen hinweg. Und das ist wirklich für mich der Moment gewesen, wo ich dachte, oh, Shogun, sehr, sehr gute Serie, obwohl ich eigentlich dachte, ich werde wahrscheinlich vor allem wegen Hiroyuki Sanada schauen, weil der einfach eine Charisma-Bombe ist. Mhm. So, aber am Ende habe ich wahrscheinlich weitergeschaut, einerseits wegen der von Anna Sawai gespielten Lady Mariko, die eben in der Urserie, glaube ich, in der ersten Verfilmung von Shogun, glaube ich, eher so ein exotisches Love Interest war, weil da die Machtkämpfe eben mehr oder weniger ausgespart wurden. Mhm. Und hier aber natürlich auch ein romantisches Interesse an John hat, aber eben auch tief Verflochtenes in den Machtkämpfen am Hof.
Ja, genau. Also das ist einfach eine Figur, die sich irgendwie auch, die in allen Bereichen da irgendwie drinsteckt und aus allen Bereichen dann quasi auch so angereichert wird mit Eigenschaften. Ne? Also sie ist einerseits gläubige Christin, sie ist Studentin der westlichen Kulturen und des Portugiesischen. Sie ist in erster Linie Untergebene von Toranaga. Sie ist tief traumatisiert von ihrer eigenen Geschichte. Und sie steht mit ihrem ganzen Leben für ihre eigenen Ziele ein. Insbesondere auch gegenüber ihrem Ehemann. Also es gibt einfach viele tolle Szenen mit ihr, wo sie quasi auf die Ansprüche reagiert, die insbesondere die Männer in ihrem Umfeld an sie haben. Also ich erinnere mich an eine Szene zwischen ihr und ihrem Ehemann, wo er für sie die Teezeremonie zelebriert. Und vielleicht kann man das tatsächlich, wenn man es ohne Kontext macht, so ein bisschen spoilern. Also er ihr vorschlägt, gemeinsam Selbstmord zu begehen. Und sie ihn zurechtweist und sagt, du verstehst überhaupt nicht, um was es mir geht. So, also ich habe eine ganz andere Sache im Kopf gehabt die ganze Zeit. Und das ist eine super Szene für beide Figuren. Also ich mag sie unglaublich gerne. Ich mag auch tatsächlich die Performance von dem Schauspieler ihres Mannes, Buntaro, also gespielt von Shinosuke Abe. Und da geht es irgendwie um beide Figuren und beide irgendwie so extrem unterschiedliche Persönlichkeiten, die sehr unterschiedliche Teile ihrer Persönlichkeiten ineinander vereinen. Aber insbesondere gefällt mir die Szene wegen ihr, weil sie eben zeigt, so okay, ich habe eine, unter all den Schichten, die ich mir auferlegt habe, unter der Gefolgschaft, unter der Studentin des Westlichen, der Christin, der Tochter eines Vaters, der ein sehr blutiges Ende genommen hat, habe ich auch meinen eigenen Willen, und der ist quasi der Fluss, der unter allem fließt, also der auch alles irgendwie informiert. So. Und das ist eine extrem vielschichtige Rolle, die da in solchen Momenten immer aufblitzt. Also die selten quasi auch so richtig zum Vorschein kommen. Es gibt zum Beispiel so eine Szene, ich weiß gar nicht mehr in welcher Folge, Folge 7 oder 8, wo sie quasi eine Ansprache, eine Rede hält, wo das sehr deutlich wird, so was sie tatsächlich will. Aber sehr häufig sind es quasi irgendwie Anspielungen, Blicke, Gesten. Ja, und insofern für mich, glaube ich, auch die größte Entdeckung an Shogun.
Ja, der Ehemann ist auch ein schönes Beispiel für die Art und Weise, wie selbst augenscheinlich verachtenswürdigen Figuren eine gewisse Empathie abgerungen wird. Weil er könnte ja eine sehr simple antagonistische Figur für den John Blackthorne sein, ist eben der gewalttätige Ehemann. Ne? Ja. Mehr muss man über ihn gar nicht wissen, außer, na, kein Wunder, dass sie in die Arme von John Black von Fleet, ja, so vereinfacht genau. gesagt. Aber auch sein Standpunkt, nicht sein Verhalten ihr gegenüber, aber sein Standpunkt so innerhalb dieser rigiden Gesellschaftsstrukturen, versteht man ja in gewisser Weise auch, was er, also was so sein Verhältnis zu ihrem, in Anführungszeichen, Erbe durch ihren Vater betrifft und so weiter. Und eine meiner Lieblingsfiguren ist für mich, oder wahrscheinlich ist es wirklich meine Lieblingsfigur, aber ist für mich so das Sinnbild dieser Herangehensweise in der Serie, denn der großartige Tadanobu Asano, der ja so einer der bekannteren japanischen Schauspieler der letzten 20 Jahre ist, er hat sogar in den Thor-Filmen mitgespielt, und wurde komplett verschwendet, aber egal. Der spielt den Kashigi Yabushige, das ist eigentlich auch ein Gefolgsmann von dem Lord Toranaga, aber schon in den ersten Folgen weiß man eigentlich nie, woran man da wirklich ist. Ne? Also in der ersten oder zweiten Folge sieht man, wie er einen von den Schiffsgefährten von Black Fawn einfach bei lebendigem Leibe kochen lässt in einer riesigen Schüssel, die dafür offensichtlich geschmiedet wurde, wo man einfach Menschen kocht, und er hört die ganze Nacht genüsslich den Schreien zu. Und jetzt sage ich, es ist eine meiner Lieblingsfiguren. Ja, ich muss mich da...
Genau, nur wegen dieser Szene.
Nur wegen dieser Szene. Das ist wahrscheinlich eine der Game of Thrones-sten Szenen in der Serie. Aber er ist eben auch jemand, der nicht nur als purer Sadist gezeichnet wird, sondern entwickelt sich ja dann schon irgendwie auch sowas wie ein Buddy-Movie zwischen ihm und Black Fawn in den späteren Episoden. Er ist lustig, schon allein, weil er so wunderbar grunzt. Und jetzt, Jan Felix, bitte gib mir deine besten Tadanobu Asano Gedächtnisgrunzer, weil ich kann das nicht nachmachen, was er tut.
So und in etwa. Natürlich komm ich nie an Tadanobu Asano ran, aber das habe ich quasi mitgenommen aus Shogun.
Also was er mit einem Grunzer auszeichnen kann, ausdrücken kann, der Tadanobu Asano und der Serie, das ist wirklich beeindruckend, weil man eben auch nie genau weiß, erstens, wie wird er seinen Fürsten diesmal betrügen, und zweitens, weiß der Fürst das schon und hat er das schon alles mit einberechnet, was er gerade tut.
Ja.
Und das hat mich auch wirklich begeistert, neben den sehr, sehr breit und breitfächrig und tief geschriebenen Figuren der Frauen in der Serie, wirklich die Art und Weise, wie auch so Nebencharaktere interessant und überraschend geschrieben werden, sodass man bis zum Ende nicht weiß, wie werden sie sich eigentlich verhalten.
Ja. Ja, gerade bei ihm habe ich das auch sehr genossen. Also irgendwie, ich kann jetzt nicht den Finger drauf legen, aber es scheint mir auch irgendwas sehr Japanisches zu sein, was ich in vielen anderen Serien oder vielen anderen Filmen vor allem gesehen habe, dass man eben so diese Mittelfigur hat. So quasi, wenn man jetzt das Westernbild nimmt, irgendwie so the good, the bad and the ugly. Und er ist quasi irgendwo so, ne? Also er ist the ugly. So, er ist also, Entschuldigung, Tadanobu Asano, so war es nicht gemeint.
Er ist Eli Wallach.
Genau. Ja, okay. Ja. Also er ist quasi dazwischen. Er versucht irgendwie Leute auszuspielen. Er ist für sich selbst quasi da. Er steht zwischen den Seiten so ein bisschen und spielt auf jeder Klaviatur. Und genau das macht einfach Spaß. Und auch irgendwie, also genau das, was du meinst, ne? Also er ist, manchmal steht man ihm quasi mit Wohlwollen gegenüber. Er ist häufig genug der Comic Relief, weil es einfach Szenen zwischen ihm und John Blackthorne gibt, wo man einfach, die sich überhaupt nicht verstehen. Und er sagt irgendwas, versucht ihm irgendwas zu erklären. John Blackthorne versteht es dann nicht und antwortet dann mit irgendwas ganz anderem und er versteht es dann nicht. Und dann irgendwie kriegen die sich aber doch dann zusammen, ja, und klopfen sich immer auf die Schulter und wissen beide überhaupt nicht, was der jeweils andere gesagt hat, so. Und zum Beispiel, er begibt sich halt immer wieder in Szenen oder in Situationen, wo er kurz davor steht, sein Leben zu verlieren. Und deswegen fängt er immer an, mit seinem Adjutanten immer ein Testament nach dem anderen zu schreiben. So, und sagt immer so, ja, okay, jetzt muss ich das schon wieder gerne, dann können wir bald wieder mal unser neues Testament aufsetzen. Oder dieses Testament war bisher jetzt unser Bestes oder sowas so, ne? Was ja auch, das ist ja, dafür da, dass man irgendwie auch so ein bisschen drüber schmunzeln kann bei dieser Figur. Und gleichzeitig gibt's dann aber Situationen, wo er ganz deutlich der Antagonist auch ist, so, ne? Also wo er gewisse Entwicklungen in Gang setzt, die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer wahrscheinlich nicht gutheißen werden, sozusagen in ihrer eigenen Moral. Und genau diese Bandbreite habe ich da auch sehr genossen. Ich muss sagen, also vielleicht neben dem Darsteller von Buntaro, also von Marikos Ehemann, habe ich noch so eine kleine Figur mitgebracht, sozusagen, die ich sehr genossen habe, die auch einen relativ kleinen Teil leider der Folgenanzahl in der Serie ausmacht. Aber das ist Nestor Carbonell als Vasco Rodriguez.
Ich habe ihn gar nicht erkannt.
Ja.
Ich habe vorhin die Castliste angeschaut. Ja, das war Nestor Carbonell. Ja.
Woher kennst du ihn vor allem?
Ich weiß nicht, der spielt halt überall mit. Den kennst du halt einfach so vom Sehen normalerweise. Außer er spielt portugiesische Seefahrer.
Ja, und er spielt halt da also irgendwie besonders
super. Oder Spanische
in dem Fall. Und hat mir extrem gut gefallen hier auch. Also es ist einfach so, weil er so sehr, er ist halt so irgendwie der abenteuerliche spanische Seemann, der für die Portugiesen reist und der dann zufällig eben auch mit John Blackthorne dann auf einem Schiff zusammen ist, weil er eben auch Japanisch spricht. Und er ist einfach so wunderbar, er ist so vulgär, er ist irgendwie, er hat so eine flippige Sichtweise auf die Dinge, ist auch sehr, lässt die Dinge einfach rollen. Also okay, ja gut, wenn wir halt irgendwie sterben müssen, dann ist das wohl unser Schicksal, aber ja. Bis dahin können wir uns eigentlich auch entspannen, genauso gut. Und er ist so ein Spielball und er bringt, finde ich, an der Stelle, in der er dann kommt, irgendwie auch so eine dringend benötigte Lockerheit irgendwie in die Serie rein. Und insbesondere auch durch seine vulgäre Ausdrucksweise, dass man irgendwie mal sagt, ja, okay, vielleicht ist nicht alles ganz so schwarz in diesen Landen, wie manche Situationen uns das vorher gezeigt haben, ja.
Nun haben wir viel über die Figuren gesprochen und kommen aber eigentlich auch wieder zu der Frage zurück, wie sorgt das denn alles dafür, dass wir eben nicht so eine klischeehafte weißer Mann in Asien Story haben? Ich würde sagen, einer der Hauptgründe jetzt mal ganz oberflächlich gesprochen ist, dass es eben so Phasen in der Serie gibt, wo alles auch ohne John Blackthorne funktionieren könnte. Also alle werden gleichwertig aufgebaut bei den Hauptfiguren und alles ist, also die Serie verlässt sich nicht darauf, dass wir alles durch seine Augen sehen, sondern dass wir im Grunde parallel seiner Ankunft und das Geschehen schon in Osaka am Hof sozusagen kennenlernen. Wir lernen die ganze Situation mit Toranaga und dem Verfahren gegen ihn kennen, also die im Grunde die Intrigen, die gegen ihn gesponnen werden und was ihn eben in eine prekäre Situation bringt in dieser Gruppe von Regenten. Und dann sind wir wieder zurück bei Blackthorne, der irgendwie eine Wand durchläuft, gefühlt, oder die auch sehr, sehr fruchtige Beleidigungen raushaut im Verlauf der ersten, würde ich sagen, 5 Folgen oder so. Also das ist poetisch sehr anspruchsvoll, was er den Leuten, die ihn sowieso nicht verstehen, an den Kopf wirft. Das ist das eine, also sind alle irgendwie gleichberechtigt. Ich würde aber auch sagen, dass dass der Ansatz von Blackthorne selbst als Tölpel, ich glaube schon zum 4. oder 5. Mal putzen wir ihn hier runter als Tölpel, da auch sehr wichtig ist, weil mein Eindruck normalerweise bei solchen Geschichten ist, dass da immer so junge, naive, junge Männer reingeschickt werden normalerweise in diese Geschichten, die so ein gutes Verständnis für fremde Kulturen und eine Neugier haben und dann eben sich dann in die Frau verlieben, die eine Frau, die Charakter hat in solchen Serien normalerweise.
Ja.
Und ich habe ihn ja schon so im Vorgespräch bezeichnet, aber der Budget Tom Hardy, der entspricht nicht diesem Klischee.
Nee, das stimmt, ja. Also er ist auf jeden Fall erstmal schon mit vielen Wassern gewaschen, wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes, aber nicht in hygienischer Hinsicht, sondern
leider
in 7 Weltmeeren gewaschen, weil er ein erfahrener Lotse ist und Ahnung vom Seekrieg besitzt und offensichtlich auch nicht gerade selten brutal vorgegangen ist. Er hat, wie er dann erzählt, auch Familie in London. Also er ist irgendwie... Ja, also er ist kein 19-jähriger, neugierige kleiner Bube mehr, so. Sondern er hat Dinge erlebt und begibt sich da quasi rein. Und er wird einfach sehr, sehr deutlich auch gezeichnet in der Art und Weise, dass er die Welt auf eine bestimmte Art und Weise sieht. Und das auch nicht sofort weggeht. Also ich würde nämlich zum Beispiel sagen, also einerseits würde ich sehr deutlich zustimmen, dass man sehr viel Interaktion, und das ist jetzt auch eher wieder eine formale Sache, zwischen japanischen Figuren hat. Ne? Also so ein bisschen so wie quasi der, es gibt keinen so deutlichen Fokus auf John Blackthorns Figur. So. Und dann ist es aber auch so, dass sowohl der Eindringling von außen, wie auch die japanische Kultur sehr vielschichtig dargestellt wird. Weil ich würde zum Beispiel behaupten, dass auch Tom Cruises Figur in Last Samurai irgendwo ein Tölpel ist. Also er ist einfach Alkoholiker und stolpert auch durch diverse Sitten quasi durch am Anfang. Aber er ist so ein bisschen mehr, also die Kultur, mit der er konfrontiert wird, wird so glorifiziert in Last Samurai. Also es gibt so den, auf der einen Seite so diesen Ehrenkodex und auf der anderen Seite so eine technologische Unterlegenheit. So. Und Shogun, würde ich sagen, beleuchtet das auf sehr unterschiedliche Arten. Also zeigt diesen Ehrenkodex auch von unterschiedlichen Perspektiven und sagt so, ja, einerseits hast du natürlich Werte wie Loyalität. Auf der anderen Seite kann dir trotzdem extremes Unrecht widerfahren. Und all das, dieser ganze Wertekodex, sagt nichts darüber aus, ob jemand nach unseren Kriterien ein guter Mensch ist, so, ne? Also ob er nicht, also vielleicht hat er Weitblick, aber vielleicht ist er auch einfach manipulativ und es liegt quasi an dir, das zu entscheiden, so. Und das ist für mich vielleicht so das größte Argument, warum es dieser weiße Mann in Japan, also diese Konstruktion irgendwie umgeht, weil es keiner von beiden Kulturen zugesteht, über der anderen zu stehen und vor allem irgendwie moralisch, also beide sind moralisch fragwürdig und beide sind moralisch vollwertig sozusagen.
Ja, ja, ein schönes Beispiel dafür ist dieser ganze Fasanenablauf. Mhm. Der ja so ein bisschen als Gag beginnt. Er möchte da irgendwie sein englisches Teufelsgericht zubereiten und lässt dafür einen Fasan abhängen, ja. Getöteten, der dann immer mehr Fliegen und Maden und was weiß ich fängt und alles voll stinkt und erstmal traut sich niemand daran zu gehen und er sagt auch so nebenbei, ja, denk gar nicht drüber nach, ne, wer das anfängt, der muss sterben, so in der Art.
Genau, und er meint das als Scherz.
So. Ja, er meint das als Scherz. Und denkt nicht weiter drüber nach und dann hat es aber doch sehr reale Konsequenzen, als nämlich quasi seine ja in Anführungszeichen Ehefrau, die ihm so zur Hauspflege und zur Waffenpflege vor allem beigestellt wird, also da sein kleines Haus bekommt, im Grunde so abwägen muss, das ganze Dorf ist von dem Geruch gestört, aber was passiert, wenn jemand das anfasst und wegnimmt? So, und dann zu einer Entscheidung kommt, die den Blackthorn massiv verstören wird. Und im Verlauf dieser Verstörung ist er auch erstmal so, oh mein Gott, ihr Barbaren, wie könnt ihr das nur machen wegen so einer Kleinigkeit? Weil eben ein großer Preis für die Entsorgung dieses Fasanen gezahlt wird. Und dann kommt er aber auch zu so einem Erkenntnismoment, wo er merkt, dass eben seine Worte in dieser Umgebung eine ganz andere Bedeutung haben und dass er sich nicht von der Verantwortung dafür freisprechen kann, dass er quasi ohne Blick auf alles, was er über diese Kultur bisher kennengelernt hat, dann eben die Anweisung gegeben hat, so, ja, wer das anfasst, der stirbt. Ja, so. Ja. Und er will das halt erst die Verantwortung von sich wischen und muss sie dann anerkennen, dass er sie mitträgt. Und das ist für mich so ein Beispiel, das bringt den Plot nicht voran. So, es passiert die ganze Zeit nebenbei. Ne? Man sieht so in einer oder zwei Episoden dann eben immer diesen stinkenden Fasan. Und irgendwann sieht man auch diesen stinkenden Braten, der daraus zubereitet wird oder was das ist. Und mir tun alle leid, die das riechen müssen in der Serie. Und dann führt es aber zu dieser Eskalation und wo er natürlich einen Lernmoment hat, was wiederum narrativ natürlich bedeutungsvoll ist, aber wo wir natürlich vor allem anhand eines sehr praktischen schockierenden Beispiels etwas über die Funktionsweise diese Welt lernen. Und das ist einfach immer wieder zu sehen, genau wie dieser Moment in der ersten oder zweiten Folge, wo die Figur von Tadanobu Asano, wo wir im Verlauf der Serie ja lernen, dass die eigentlich ein Wendehals ist, wie sie nur im Buche steht, dann um irgendeinen fremden spanischen Seemann zu retten, im Grunde da runterklettert, um sich zu beweisen vor dem Engländer und ihn da von dem Cliff zu retten, den verletzten Seemann. Und als er dann aber Gefahr läuft zu ertrinken, dann einfach seinen Katana rausholt und wieder den erwähnten Seppuku begehen will, so um eben seinen eigenen selbstverantworteten Tod zu sterben und nicht irgendwie fremden Mächten untergeben zu sein. Und dieser Respekt, den das wiederum dem John Blackthorn abbringt, der ist dann natürlich sehr sichtbar. Also die Serie ist voll, nicht nur von politischen Machtspielen oder auch hier und da Kampfszenen und so weiter, sondern diesen Momenten, die sehr hautnah, sehr bodenständig, sehr verständlich uns diese Kultur näher bringen. Das heißt, zeichnet sie wirklich auch für mich aus und unterscheidet sie von anderen Geschichten dieser Art, wo man so mit den Augen eines Fremden in eine noch fremdere Welt hineinkommt.
Ja, ja. Also das merkt man auch irgendwie an vielen Figuren, die so eine extreme Vielschichtigkeit haben und Komplexität. Also allen voran vielleicht irgendwie dann Thor Naga selbst, wo man an vielen Stellen nicht so wirklich entscheiden kann, ist er, also zum Beispiel, ne, ganz klassischerweise, hat er das geplant, hat er es nicht geplant, kann man daraus ableiten, dass er gerade schwach ist oder stark. Und dann natürlich kann man daraus ableiten, ob er vielleicht der Einzige ist, der diesem Land Frieden bringen kann. Oder ist er einfach wirklich einfach manipulativer und unmoralischer als alle seine Gegenspieler, die uns ja als Antagonisten in den meisten Fällen vorgesetzt werden. So. Und das finde ich bewundernswert. Also das macht es dann letzten Endes zu einer Serie, wo man sagen muss, okay, das hat keinen beschönigenden Blick. Es malt auch nicht irgendwie, es macht keine Leute irgendwie zu, aufgrund einer kulturellen Sache zu Feinden. Aber es beschönigt das irgendwie eben auch nicht. Also hier Buntaro, also Shinosuke Abes Figur ist irgendwie auch so ein Fall, wo ich auch sagen würde, also wie du es gerade irgendwie vorhin schön ausgedrückt hast, ne? Also man hat eine Figur, die eigentlich verachtenswürdig ist aufgrund der Dinge, die sie tut, und wo dann doch aber quasi so eine Art von Vorgeschichte erzählt wird, wo dieses Verhalten, also nicht alles davon, aber quasi so die Denkweise, die hinter seinen Taten steckt, im Kontext von der kulturellen Prägung irgendwie Sinn macht. Aber gleichzeitig werden die Taten quasi nicht durch diese Kultur erklärt. Also es wird nicht gesagt, so ja, das ist aber okay, weil die Kultur gibt es so vor, sondern das moralische Schlaglicht ist mit großer kunstfertiger Hand geführt sozusagen. Also hat immer, ja, das macht die Serie einfach super.
Ja, ich glaube, daher rührt auch der Vergleich zu Game of Thrones, der häufiger fällt. Ich meine, ich bin ja ein Game of Thrones Ultra und ich würde auch die 8. Staffel verteidigen. Also werde ich hier jetzt nicht auf Game of Thrones rumhauen. Ich würde es eher so drehen und sagen, wenn ihr Game of Thrones lieben gewonnen habt, weil die Serie euch Figuren wie Cersei Lannister oder Jaime Lannister oder überhaupt die ganze Lannister-Clique, den Clan Lannister, näher gebracht hat, obwohl eure erste Reaktion, als ihr gesehen habt, wie Jaime ein Kind aus dem Turm schmeißt, Abscheu war, berechtigterweise, dann schaut auch Shogun, weil da gibt es, glaube ich, ähnliche Momente. Mhm. Wie gesagt, Menschen werden lebendig bei lebendigen Leibes gekocht in einer riesen Suppe. Und trotzdem findet ihr den Urheber ein paar Folgen später dann doch irgendwie cool. Ja. Das ist das Bizarre an Shogun. Und natürlich könnt ihr keine Drachen erwarten. Und ihr solltet auch nicht ein riesiges Effektspektakel erwarten. Aber ich musste schon bei dem wunderbaren Vorspann von Shogun öfter an Game of Thrones denken, weil man sieht zwar nicht unbedingt eine klassische Landkarte von Japan oder so, aber so diese Idee, die Burgen, die man ja immer wieder sieht, in Osaka oder in Edo oder so, also im heutigen Tokio, in einen dieser Steingärten zu positionieren, wo dann jemand mit der Hake durchgeht, um das wunderschön symmetrisch hübsch zu machen und dadurch gleichzeitig zu symbolisieren, wie man Ordnung in so einem Reich schaffen kann oder eben absolutes Chaos, hat mich in seiner Darstellung der Essenz der Serie an den doch funktionell sehr cleveren Game of Thrones Vorspann erinnert, wo man dann komplette Übersicht über Westeros und alles, was damit zusammenhängt, im Grunde bekommt in jeder Folge. Also ja, ich möchte nicht sagen, es ist besser als Game of Thrones, weil Game of Thrones hat eben noch andere Reize und als Shogun haben will oder sollte. Aber wenn das war, was euch an Game of Thrones sozusagen kitzelt hat, weswegen ihr gerade in den ersten Staffeln immer eingeschalten habt, der Machtkampf zwischen verschiedenen Fraktionen, großes Ensemble, bis in die kleinsten Nebenrollen einprägsam geschriebene Figuren und vor allem auch spannende Frauenfiguren im Kontext so einer quasi mittelalterlichen Umgebung, dann schaut euch auf jeden Fall Shogun an.
Ja.
Und auch alle anderen.
Also ich mochte Game of Thrones immer gern, obwohl ich zugeben muss, dass ich nicht alles gesehen habe. Aber ich fand, für mich war immer der große Pluspunkt von Serien wie Game of Thrones, dass sie unberechenbar sind, insbesondere im Umgang mit ihren Figuren. Ich denke, das können viele Fans nachempfinden, wenn man solche Folgen hat wie die mit der Roten Hochzeit und so weiter und so fort. Aber die auch quasi in der Moral der Figuren unberechenbar sind. Also nicht nur, ob die Figuren jetzt überleben oder nicht, sondern eben auch, also wie wenden die sich in diesem Geflecht, das sich da ergibt, so, ne? Also ich mag die jetzt besonders gerne. Ich habe so das Gefühl, die vertritt Werte, die ich auch vertreten kann, aber das heißt nicht, dass es sich nicht in 5 Minuten ändert, weil sie in irgendeine Notsituation kommt, aus der sie ihre eigene Haut retten muss. So. Und ein bisschen, nicht ganz so stark, aber ein bisschen so funktioniert, finde ich, Shogun an vielen Stellen auch. Dass man eigentlich im Grunde genommen sich selbst betrachtet und denkt so, okay, aber warum finde ich die jetzt gerade toll? Ich meine eigentlich, so, ne, also Tadanobu Asanos Figur hat gerade einen Menschen lebendig kochen lassen, aber trotzdem super Typ.
Super Typ. Das Zitat, was ich rausnehme.
Genau. Ja. Also ich denke mal auch, ne, also Game of Thrones kann irgendwie durch den Fantasy-Aspekt auch noch viel weiter so frei drehen. Ich glaube, bei Shogun hilft es schon sehr, wenn man auch was mit Japan anfangen kann, weil das dann einfach so einen beeindruckenden Bezug auch zu historischen Begebenheiten hat, der auch sehr viel Spaß macht. Also insofern würde ich das Game of Thrones Fans auch wärmstens ans Herz legen.
Ja, also unser Fazit, Shogun lohnt sich.
Auf jeden Fall. Ja.
Ich habe noch nicht viele Serien dieses Jahr bisher geschaut, aber das ist die, wo es mir am leichtesten gefallen ist, einfach durchzubrettern durch den Binge. Sie wird insgesamt 10 Folgen umfassen. Diese Woche kommt auch die 10. und letzte Folge bei Disney Plus raus. Ihr könnt die alle bei Disney Plus streamen. Es ist eine Miniserie. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ich meine, der Roman umfasst ja auch im Grunde dieselbe Handlung und hört dann auf. James Clavell hat zwar noch andere Bücher geschrieben, die in wahlweise China oder speziell Hongkong oder Japan spielen und die auch zu so einer Asienreihe im Grunde gehören, aber die spielen immer jeweils zu unterschiedlichen Zeitpunkten und erst später gibt es dann so verbindende Elemente. Ich hoffe, es gibt dann so trotzdem noch eine Adaption von den anderen Büchern. Ich kann es mir gut vorstellen. Einfach weil ich das die Settings einfach sehr mag. Und ich glaube, man kann auch eine gute Verfilmung von sowas wie Noble House oder Taipan rausbringen, die so ein bisschen die Fesseln der exotistischen Darstellungsweise anderer Länder aus den 70er oder 80er Jahren loslöst und das modernisiert. Und falls ihr Shogun schon gesehen habt und diesen Podcast trotzdem gehört habt, dann ja, herzlichen Glückwunsch. Falls ihr weitere Streaming-Tipps wollt, möchte ich an dieser Stelle noch euch herzlich empfehlen Tokyo Vice. Das sage ich nicht nur als Michael Mann-Fan, das ist eine sehr, sehr gute Crime-Serie, spielt in der Gegenwart, aber hat auch so diesen Hintergrund, dass ein Außenseiter irgendwie nach Japan kommt und dort erfährt, wie es da so abgeht. Streamt bei Magenta TV und Join Plus. Ich hoffe, es gibt eine dritte Staffel. Dann kann ich euch empfehlen Silence von einem Regisseur, den man vielleicht kennt, Martin Scorsese. Das ist einer meiner liebsten Scorseses aus den letzten Jahren und der spielt in etwa in derselben Ära und Andrew Garfield spielt einen portugiesischen Missionar, der nach Japan kommt. Es gibt auch ein paar Casting-Überschneidungen, also Tadanobu Asano spielt einen Übersetzer in Silence. Ich glaube, er kocht da keine Menschen. Den könnt ihr bei dem Arthouse Cinema Channel bei Amazon schauen. Und du hast noch einen Netflix-Tipp, Jan-Felix.
Genau, ich würde Blue Eye Samurai noch empfehlen wollen. Auch eine Serie, die Furore gemacht hat vor einigen Monaten. Fast, also ein bisschen vergleichbaren Hintergrund hat, storytechnisch, weil es auch um eine Außenseiterfigur dieser sehr, ja, sehr, sehr strikten japanischen Kultur geht. Es spielt auch im historischen, also im feudalen Japan. Allerdings glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, näher an der jetzigen Zeit. Aber es befindet sich eben auch, also es geht auch um eine Zeit, in der quasi westliche Mächte sich in Japan an bestimmten Punkten angesiedelt haben, aber das Land nicht übernehmen konnten. Und quasi es herrscht irgendwie auch ein Machtkampf zwischen Feudalherren. Und in diesen Machtkampf kommt eben eine Attentäterin quasi, die ein Rachegelüste verspürt und einen Plan erfüllen muss. Und es ist eine Serie, die auch sehr gut verschiedene moralische Aspekte an den Figuren beleuchtet, die auch ähnlich ist wie Shogun oder Game of Thrones in der Hinsicht, dass sie sehr unvorhergesehene Entwicklungen zeichnet und die vielleicht auch beiden verwandt ist darin, dass sie extrem blutig sein kann. Also die sehr verstörende Szenen zum Teil hat. Also insofern Warnung und Vorgeschmack gleichermaßen hiermit angesprochen. Kann ich persönlich nur empfehlen. Schaut sie euch auf jeden Fall an. Gibt's auf Netflix. Ja, wird James Clavell der Harlan Coben von Disney Plus?
Ich hoffe doch. Okay. Qualitativ hoffentlich weiterhin hochwertiger als die Harlan Coben-Serien bei Netflix. Also zur Erinnerung, Shogun streamt bei Disney Plus, Tokyo Vice streamt bei Magenta TV und John Plus, Silence von Scorsese streamt bei Cinema Arthouse bzw. Arthouse Cinema bei Amazon, Blue Eye Samurai streamt bei Netflix und ja, so viel zu Shogun. Ich habe noch ein Feedback, das wir von einem Hörer bekommen haben. Der David schreibt nämlich, dass er gerne Boston Legal schaut und fragt, ob wir mal einen Podcast über Gerichtsserien machen. Und ja, David, ich will. Ich als großer Fan von Boston Legal, aber auch sowas wie Ally McBeal, The Practice. Ich habe das alles rauf und runter geschaut. Ich weiß nicht, ob es noch andere Menschen in der Redaktion gibt. Ich werde das einfach jetzt bei jedem Brainstorming-Meeting zu zukünftigen Podcast-Themen immer hineintragen.
Also wenn ihr über Jack redet, dann bin ich auf jeden Fall
Jack,
dabei.
Jack, ach ja, die Uniform. Oh, die weiße Uniform in Jack. Oh, das war ein erleuchtender Moment, als ich ein Teenager war. Felix, dich kann man bei Moviepilot lesen. Hast du noch eine andere Online-Präsenz, die du hier bewerben möchtest?
Ich bin ansonsten unter Facebook noch unter meinem Klarnamen zu finden, aber ich glaube, die regulärste Anlaufstelle ist wahrscheinlich Moviepilot tatsächlich.
Dann lest die Texte von Jan Felix bei Moviepilot. Mich findet ihr bei Twitter als Jenny Jecke und bei Letterboxd als Jenny Jecke. Und ihr könnt auch meinen privaten Podcast hören, der Wollmilchcast, den ich mit Matthias Hopf hier ebenfalls aus der Moviepilot-Redaktion führe. Und mir bleibt nichts weiter zu sagen, außer bewertet Streamgestöber in euren Podcast-Apps. Empfiehlt es weiter. Schaut Shogun und streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.